Sexy.
Und jetzt.
30 Minuten Marabu-Musik.
Marabu.
John, oh yeah, met Britney Spears.
I'm not I'd do anything. I'd give you my world. I'd wait forever to be your girl. Just call out my name.
Europe's Alternative Music. Bevor es mit Manfred Maurenbrecher weitergeht, bleiben wir im Boygroup-Modus. Robbie Williams und Mark Owen, die Kollegen von Take That.
I wake up, terrify myself again. Cake to make up, and a little lost. These reactions are relentless. Abandoning the permafrost. Got a list. I disappoint them only to exist. I lost my place in life. I lost my point of view. I lost what it is to love. When I lost of my masterpiece to the nothingness greeting me. Everything smells like sympathy. Who am I fooling? Will I got a list? I lost my place in life. I lost my point of view. I lost what it is to love. When I lost my faith in you. All my friends say but I don't think so.
Asteroid falling out from the sky. It's science. Marabu 90s.
Retro.
Marabu Retro.
Der Radio Marabu Retro Küche Take That. A Million Love Songs. Einen Love Song auf den Sommer singt gleich Van Morrison im Manfred Maurenbrecher Interview.
Ready?
Wir sind beim zweiten Album Feueralarm. Bingerbrück, den Titel, den wir gerade gespielt haben, den kennen vor allem die mittlerweile älteren Leute im Sendegebiet des WDR. Dort lief das oft im Radio. Wie kam das?
Ja, das war ein Riesenzufall. Es gab da so einen Typ, der Buddha Krämer, also Adolf Krämer, genannt Buddha, der die Sendung, also die Musikauswahl entschied alleine für die Durchlaufprogramme, die also wo politische Berichte und so im WDR kamen. Und der hatte sich völlig überraschend, sonst eigentlich sehr am Schlager orientiert, für Bingerbrück entschieden, dass das 2-3 Mal am Tag laufen soll. Und da diesen Sender unglaublich viele Leute damals hörten, hatte ich das große Glück, dadurch in diesem Bereich, im Sendebereich bekannt zu werden.
Über das Radio werden wir nachher dann auch nochmal sprechen. Das ist nämlich bei dir eine witzige Geschichte. Drei Titel von dir sind sehr häufig im Radio gelaufen. Also der vierte ist bei mir oft gelaufen, der Fuhrmann vor ein paar Jahren, aber drei in den 80er Jahren und immer in völlig verschiedenen Zonen in Deutschland. Das ist eine ganz lustige, besondere Geschichte bei deiner Karriere. Aber auf jeden Fall ist es heute, sagen wir mal, diese mediale Unterstützung ist heute so beim Radio sicherlich kaum noch vorhanden.
Nee, diese Landschaft hat sich ja vollkommen verändert. Also ich mache mir darüber jetzt auch überhaupt keine Gedanken mehr, weil es ist so sinnlos. Also früher hat man ja gesagt, ein Lied muss, um im Radio gespielt zu werden, darf nicht länger als 4 Minuten sein, muss ein Refrain haben, der nach 1,5 Minuten schon mal aufscheint und lauter so Zeug. Bei mir ist, ich habe vor 1,5 Jahren über die Corona-Zeit eine 9-minütige Litanei geschrieben. Das ist der Titel, der am meisten von mir gelaufen ist, nämlich über 50 Mal in den letzten Jahr. Und bei der GEMA sagt man, sehe ich in der Aufstellung, dass der zweitmeiste Titel die Kiewer Runde ist, ein Lied über die Ukraine von vor 7 Jahren oder vor 8 Jahren mittlerweile. Das ist 6 Minuten lang und ist sehr politisch und hat eigentlich keinen richtigen Refrain. Und ja, das war das Lied, was mir am meisten Geld über die GEMA eingebracht hat.
Was kannst du zur zweiten Platte sagen? Ich erinnere mich an die Ausführungen im Buch zur aufwendigen Produktion. Fett war sie, die Produktion in den 80er Jahren. Wie siehst du es heute?
Na, also die zweite war noch nicht so fett. Da war es eher das Bemühen, poppig zu werden. Also ich hatte so ein bisschen kürzere Titel geschrieben. Herwig hatte sich sehr viel einfallen lassen, wie man die Sachen aufheitert. Mir war das manchmal ein bisschen zu viel. Darüber haben wir uns auch ziemlich gekloppt im Studio. Heute, wenn ich die höre, finde ich das eigentlich eine sehr gelungene Platte. Die gefällt mir heute besser als damals, weil die es so hat, was sehr Freches.
Ist dann manchmal auch ganz gut, wenn ein anderer mit sein Ereignis mit eingeben will.
Ja, das musste ich aber auch erstmal lernen. Also ich bin ja jetzt jemand, der sehr gerne mit anderen zusammenarbeitet und auch lange nicht mehr so daran klammert, an den eigenen Einfällen. Aber damals fiel mir das schwer und das war gut, das mal zu lernen.
Erinnerungen verbreitest du im Buch über die Wohnung von Herwig Mitteregger.
Ja, die war toll. Das war so eine Dachgeschosswohnung in Wilmersdorf. Und da habe ich, als die Spliffer auf Tour gingen, mit seinem Vierspurgerät eine Menge Zeug aufgenommen. Und bin eigentlich sehr, war da wie so ein, wie so ein Mitfahrer. Bin da nachts hingekommen, habe Krach gemacht. Wusste, dem gehört die Wohnung, die kann mich hier auch keiner rauswerfen. Und ja, viele Sachen sind da entstanden.
Spliff kam aus dem Umfeld Nina Hagen, war ja zunächst Nina Hagen Band im Prinzip, hatten dann immensen Erfolg mit Titeln Da fliegt mir doch das Blech weg. Dann kam die relativ komplizierte, aber finde ich sehr schöne Platte Radio. Mhm. Und dann aber ein starker Absturz. Ich erinnere mich bei Spliff an Berichte im Musikexpress Sounds, dass eine Tournee relativ schlecht gelaufen war. Hast du das mitbekommen damals?
Nicht so richtig. Also ich habe mitbekommen, dass die selber in immer größere, so Entfremdungen gerieten. Dass jeder eigentlich sich danach sehnte, was Eigenes zu machen. Und dass diese Entwicklungen sehr auseinandergingen. Aber wie das kommerziell bei ihnen lief oder nicht mehr lief, das war auch der Zeitpunkt, wo ich mich eigentlich mehr von dieser Fabrikrakete abgekoppelt habe, so ab 86. Und davon habe ich dann nicht viel mitgekriegt.
Wir spielen jetzt mal einen von Spliff. Radio, ist das in Ordnung?
Ja, klar.
Mein
Radio mit Spliff. Wir kommen gleich zurück zu deinem zweiten Album Feueralarm und wollen natürlich noch einen Titel vom Album spielen, welcher dir persönlich sehr zusagt von dieser CD. Eine schöne Erinnerung habe ich im Buch gefunden, eine TV-Sendung mit Jürgen von der Lippe, die sehr aufwendig produziert war, war damals zwar nicht erfolgreich, aber, und da sind wir wieder beim Thema vom Eingang bereits, es gab Zeit und Geld, Dinge, die heute immer weniger zur Verfügung stehen. Was für eine Erinnerung, was war das für eine Sendung, was für eine Erinnerung hast du da?
Ja, ich war total aufgeregt. Das war so eine richtig große Fernsehproduktion. Ich muss ehrlich gesagt, mach mal.
Ich weiß nicht mehr genau, wie es geht. Das habe ich ja auch nicht verstanden.
Also den Titel.
Dann lass mal, warte mal, dann steig mal ein. Du hast ja gesagt, ich war aufgeregt.
Ja.
Ja, dann mach einfach weiter. Titel müssen wir nicht.
Ja, ja. Das war eine richtig große Fernsehproduktion in einem Ort namens Hilden in der Nähe von Düsseldorf. Und man musste da innerhalb eines Monats 4-5 Mal zur Vorprobe kommen und lernte die ganzen anderen Musikerinnen und Musiker kennen. Und ich kannte das alles gar nicht und fand es natürlich total spannend. Und hing ganz lange immer mit den Leuten rum und war am nächsten Tag verkatert und musste dann wieder zu meinen kleinen Auftritten irgendwo hin und kam wieder zu der großen Sache zurück.
Und der Lippe, hatte der sich in dieser Sendung, war der damit beteiligt redaktionell an der Sendung?
Der hatte mich da reingeholt, ja, der konnte gut umgehen mit dem Redakteur und mit dem Regisseur und hatte mich in Berlin erlebt und hatte gesagt, der Typ ist interessant, nehmt den, wenn wir hier Newcomer vorstellen, würde ich den gern dabei haben.
Also auch eine interessante Geschichte, vielleicht auch ein kleiner Sprung bei dir. Wir kommen jetzt zu einem Titel aus dem Album Feueralarm. Da bitte ich dich, einen auszuwählen, der dir persönlich am Herzen liegt.
Ja, also da gibt es mehrere, die ich mag. Einer davon ist natürlich Hafencafé. Muss aber sagen, dass ich das auf der Platte nicht die gelungenste Aufnahme finde. Also da gibt es schönere. Und ich würde sagen, das erste Stück, das ist ja auch die Single gewesen und leider keine, die gut funktioniert hat, sie zog zu Dietrich. Das finde ich, das ist das bunteste des ganzen Albums und ich mag es heute mehr als damals.
Sie verkaufte das Suchtbett mit ihrer WG, besprach sie nichts mehr. Sie kündigte die Abos von Taz, Transatlantik, Courage und FR. Wieder wurde es Frühling und durch die Straßen tanzte ein Wind. Sie zahlte die Rechnung im Café Rizzum, wo die Untergangsschichte am Koksen sind. Sie ging nochmal auf eine Demo und floh nochmal vor der Polizei. Hörte nochmal von einer Freundin, dass dieser Frühling der letzte sei. Medaillons und Ketten schickte sie ihren Lovern zurück und sagte, falls euch irgendwas auffällt zwischen euren Terminen, ich bin im weg. Sie zog zu Dietrich. In ein Häuschen bei Hildesheim. Der meint, was er sagt, und er hatte gesagt: Ich hab Platz für zwei. Sie mag sein Lachen, sie mag, dass er jeden Tag arbeiten geht. Schüttelt sich übern Bauch und sagt hier. Und sie denkt an Gomere, wo alles anfing mit Diddy und ihr. Sie zog zu Dietrich. Sie zog zu Dietrich. Sie zog zu Dietrich. Sie zuckt zu Dietrich.
Es gibt einige Persönlichkeiten, die im Buch natürlich stattfinden, die mich hier und da auch an Erinnerungen geführt haben oder auch zum Schmunzeln gebracht haben, zum Beispiel Claudia Roth. Hier schreibst du im Zusammenhang mit Tonsteine Scherben. Sie hat die Band Laut versorgt. Was kann man sich darunter vorstellen?
Sie war, also wo sie auch war, relativ laut immer. So eine damals noch junge Frau oder ein halbes Mädchen, die eben so, ja, sich durchsetzen konnte und das auch gemacht hat.
Das war ja in der Abschluss, das Ende der Karriere der Scherben, gell, ja, wo sie dabei war.
Genau.
83, 85. So.
Ja, 84 haben wir uns kennengelernt und da hat sie die Scherben auf ihrer letzten Tour begleitet und war damals noch keine Rede davon, dass sie in die Politik geht. Aber ein Jahr später war sie dann schon Grünen-Mitglied und war in ganz anderer Funktion und ihr Verhältnis zu Rio war 85 dann auch so ein bisschen getrübt.
Rio ging ja dann zu den Linken.
Ja, aber das war viel später. Rio
in den 90ern.
Ja, genau. Rio ging erstmal nach den Scherben ins Popgeschäft und wollte berühmt werden und hat das auch sehr ernst genommen.
Also, mit Annette Humpe, ne? Das ist das König von Deutschland, alles Lüge, die Hits.
Ja, richtig, genau. Und er hat das eine Weile ernst genommen und dann fand er es, glaube ich, ziemlich zum Kotzen, diesen ganzen Betrieb. Und dann ging er nach dem Mauerfall ging er zur Linken, genau.
Linken, da warst du ja auch mal, da gibt es auch Episoden.
Ja, aber ich war nie Mitglied. Also ich war eine Weile relativ nah mit manchen verbunden, mit der Helen Panke hier zum Beispiel in Berlin und so. Aber naja, jetzt bin ich eher distanziert.
Ja, die Linken. So eine Sache. Michael Stein, habe ich was Schönes gelesen im Buch Edle Abgehobenheit vom Massengeschmack.
Ja, das war auf dieser Tournee 1984. Da kam die richtig erste große Tournee für mich und ich hatte mir eine Band zusammengestellt und Michael Stein, der später in der Vorleseszene in Berlin in den 90er Jahren so eine richtige Kultfigur wurde, der ist, damals war der Musiker eher und hat noch nicht viel eigene Texte geschrieben, aber war ein toller Musiker und ein sehr, ja, so ein Anarchotyp, der den Massengeschmack verachtete. Und sobald irgendwas auch von dem, was wir gemacht haben, mehr Erfolg hatte, war er misstrauisch. Und manchmal musste ich mir wirklich auch seine Eingriffe verbieten, weil er fing dann an, mich eigentlich so zu overprotecten oder so, also zu überschützen oder wie man es nennen will. Und einmal wusste ich, dass da beim WDR ein sehr für mich wichtiger und auch viele Aufträge vergebender Redakteur war, mit dem er Krach anfing, und da musste ich ihn richtig zurückzerren und sagen, das ist hier nicht dein Ding, sondern du hältst dich hier raus.
Reflexartige Abgrenzung kenne ich auch.
Ja,
ja. Schwierige Sache. Heinz Kannibol.
Heinz Kannibol, ja, von der CBS, einer der wagemutigsten dort, trotz seines abgefahrenen Namens, ein richtiger Ruhrpottler, ein Mensch mit aus der Arbeiterschicht, mit einem sehr großen Herzen für gewagte Experimente, der dann später eine eigene Plattenfirma gemacht hat, eine Weile mit jungen deutschsprachigen Geschichten. Sehr verdienstvoller Mann.
Macht heute übrigens noch Radio. Der Frank Laufenberg, mit dem er ja auch immer viel Kontakt gehabt hat, hat ja so ein kleines Radio Popstop, und da ist er mit dabei. Ist ganz interessant, ihn da nochmal zu hören. RTL möchte ich noch nennen. Da hast du auch eine Erinnerung im Buch.
Ja, RTL war, bin ich durch einen Freund reingekommen. Das war damals praktisch noch in einer Villa in Luxemburg untergebracht. Und der Plan bestand schon zu dem großen RTL Europe, was wir heute unter RTL verstehen. Aber damals war das ein lokaler luxemburgischer Sender in einer Villa, und wir sollten da, mein Freund Lars aus einem Buch, ich sollte drei Lieder spielen, und der Flügel, der dazu gebraucht wurde, stand im Nebenraum, und wir haben den zu dritt mit dem Redakteur rübergeschoben. Das wäre im Öffentlich-Rechtlichen bei uns nicht vorstellbar gewesen.
Ich habe neulich mal über eine Sammleraktion Folgen von den Augenclips, ich weiß nicht, ob du das kennst, ob das hier in Berlin auch bekannt war, bekommen. Das ist eine halbstündige Videoclip-Sendung gewesen von RTL. Die hat moderiert Viktor Worms, der dann später jetzt ZDF-Hitberater gemacht hat und heute, glaube ich, viel bei Antenne Bayern. Weiß nicht, ob er da noch aktiv ist, aber der war da Geschäftsführer, glaube ich auch. Und der hat die Sendung moderiert, und als ich das jetzt nach 35 Jahren mir zum ersten Mal angeguckt habe, muss ich sagen, eine unglaublich geile Musikauswahl. Also da haben die da in Luxemburg irgendwie doch schon sehr autark verrückte Sachen machen können. Also eine interessante Erinnerung. Da kommen wir ja mehrfach hier in dieser Sendung drauf zurück an Medienerinnerungen, weil eben die 80er Jahre auch eine sehr spannende Zeit waren. Also diese öffentlich-rechtliche Rundfunklandschaft war nicht mehr zementiert. Es kamen verschiedene Impulse dann später zum kommerziellen Rundfunk, der natürlich alles wieder doppelt und dreifach verändert hat. Wir kommen jetzt auch nochmal zum Radio, zum RIAS Berlin. Das war der Rundfunk im amerikanischen Sektor. Dort hast du in den 80er Jahren auch mal eine Sendung gemacht über Van Morrison.
Ja, das war unter der Schirmherrschaft von Siegfried Schmidt-Joos, den ich wirklich als Radiomann sehr bewundere, der dieses Programm, damals nannte sich das Programmleitung Leichte Musik, muss man sich auch mal vorstellen, Leichte Musik. Ja, und der sagte, wer interessiert dich? Ich natürlich erstmal Bob Dylan. Ja, dann hatten wir schon, wer noch? Van Morrison. Dann mach mal über den was. Und ich dachte, na okay, eine halbe Stunde oder so. Nein, ich gebe dir 6x55 Minuten.
Wow.
Das ist natürlich großartig. Und
konntest du dich austoben?
Ja, habe ich mich richtig ausgetobt. Und Siggi, Siegfried Schmidt-Joos, war bei allem dabei. Ich hatte mir angewöhnt, in die Lieder reinzusprechen und deutsche Übersetzungen in den Gesang von Van Morrison reinzufaden und so. Und die Techniker waren eigentlich ein bisschen überfordert damit und fanden es auch zu anstrengend. Aber er hat gesagt, nö, wenn der das so will, er geht auf alles ein, und das wird so gemacht. Fand ich ganz toll. Und wir haben jetzt, nachdem er jetzt, glaube ich, irgendwer hat ihm dieses Buch empfohlen und hat mich dann angerufen, wir haben jetzt wieder Kontakt, also Katrin Briegel, Siegfried Schmidt-Joos und ich, und werden uns demnächst mal treffen.
Und ah, das ist doch schön.
Ja, und er hat übrigens auch, was ich gar nicht wusste, mehrere Bücher über seine Rundfunkarbeit und über Jazz und über New York und alles Mögliche geschrieben.
Gibt es einen Lieblingstitel von Van Morrison?
Oh, das, ja, natürlich, Summertime in England.
Van Morrison.
Would you meet me in the country, in the summertime in England? Would you meet me? Would you meet me in the country, in the summertime in England? Would you meet me? We go running up the canyon in the gallery in the summertime in England. Did you ever hear about? Wordsworth and Coleridge, baby. Did you ever hear about Wordsworth and Coleridge? They were smoking up in China. Ah, the licks that said to meet me in the country in the long grass. In the summer town in England, with you meet me. Put your red rope dangling all around your body, with your red rope dangling all.
Yet I was attracted to you. Your coat was all ragged and worn, and you wore it down through the ages. And the suffering did show in your eyes that we spoke. In the gospel music, the voice of Mahalia Jackson came through the ether. Said, Daddy, don't stroke me, call me the common one. I said, my common one, my illuminated one. Or my high and the honest suffering one. Till walk with me down by Avalon. Oh, my common one, with a cold soul and a light in the head. Hear the suffering so fine, hear the suffering so fine. Take a walk with me down by Avalon. And I will show you, it ain't why, it ain't why, it ain't why, it just is. Down the country in the summertime.
Wait a minute. With your red rope. With your red rope. Dangling all around your body.
Yeats and Lady Gregory corresponded, 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 and James Joyce wrote Streams of Consciousness books. Streams of... T.S. Eliot chose England. T.S. Eliot chose England. T.S. Eliot joined the ministry, joined the ministry, joined the ministry.
Did you hear about? Did you hear about? Was where the cold wind smoking up in general. There was smoking while the licks had straight.
Suffering one, yeah. All
sure you're in it. In it, why, in it, why, in it, why, in it, why, it just is. I'm a common one with a lie in the head and a coat so fine. In the suffering is so high.
Feel the silence.